ganz gern noch mal darum bitten, dass Gott mit seinem Heiligen Geist jetzt von Stuhl zu Stuhl geht und seine Engel sich um uns scharen und dass wir von allem abgeschirmt werden, was uns ablenken könnte von diesem wichtigen Thema, unsere Zeit und der vergessene Glaube. Vater, danke, dass wir zur Ruhe kommen dürfen jetzt in diesem Augenblick. O Herr, wie sehr freuen wir uns auf den Tag, wenn wir Jesus Christus sehen dürfen. Nicht nur im Glauben, nicht nur im Geiste, sondern Auge zu Auge, Angesicht zu Angesicht. Jesus, wir freuen uns auf den Tag. Wir wissen und wir sehen es an den Zeichen der Zeit. Du kommst bald. Danke, dass wir daran glauben dürfen. Es gibt so viele in der Welt, vielleicht auch der ein oder andere hier in diesem Raum jetzt oder der zuhört, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, dass du ihm begegnet bist, bevor du kommst in den Wolken des Himmels. Und mein Gebet ist es, dass heute alles, was wir lesen, was wir sagen und hören, dazu beiträgt, dass wir heute Abend dir begegnen, im Geist und durch die Wahrheit. Durch dein Wort. Das ist unser Gebet und wir danken dir, dass du uns erhörst. Amen. Glauben, wie die Schrift es sagt. Ich möchte auch heute wie gestern zuerst Gott sprechen lassen und lese hier aus seinem Wort. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch gar kein anderes gibt, nur dass da einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Hier sind die Gebote Gottes und den Glauben Jesu halten. Geschwister, wenn der Menschensohn kommen wird, meint ihr, dass er Glauben finden wird auf Erden? Das ist die Frage, die Jesus Christus selber gestellt hat, vor ungefähr 2000 Jahren. Wird der Menschensohn kommen, wenn er kommt, wird er dann Glauben finden auf Erden? Diese Frage, so geht es mir, ist aktueller denn jemals zuvor. Denn je näher wir zur Wiederkunft kommen, desto interessanter wird die Frage. Nicht nur allgemein als Bürger dieses Planeten, sondern für mich persönlich. Denn die Frage hat zwei Aspekte. Wird er denn Glauben finden auf dieser Erde, wenn er kommen wird? Aber die Frage, um die es mir dann in wenigen Minuten gehen soll, ist, was findet er denn, wenn er bei mir sucht? Jesus wird bald in den Wolken des Himmels kommen. Wir wissen das aus der Bibel. Und so wie er es gesagt hat, und die ganze Bibel und das Buch Offenbarung schließen mit einer dreifachen Zusage. Wir fangen heute von hinten an. Siehe, ich komme bald. Glücklich ist oder selig, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Nun, wird er Glauben finden auf Erden? Was denkt ihr? War dieser Text schon mal eine tiefere Betrachtung in deinem Studium, in deiner Andacht? Wird er bei mir Glauben finden, wenn er wiederkommt? Ernste Frage. An dieser Frage entscheidet sich alles. Wir leben in einer Welt voller Glaube. Glaubt ihr das? Wir neigen ja dazu, diesen Text und manche andere Texte manchmal zu schnell zu interpretieren und verpassen, was in der Tiefe des Textes eigentlich gesagt oder gefragt wird. Gebt zu, dass ihr mindestens schon mal einmal gedacht habt, dass der Text bedeutet oder die Frage Jesu, na, wird er Glauben finden auf der Erde, wenn er kommt? Antwort: Natürlich nicht. Die Welt ist so im Unglauben, so finster, so viel Unglaube. Jesus kann das nur so gemeint haben. Wenn der Menschensohn kommen wird, meint ihr, dass er Glauben finden wird auf Erden? Habt ihr schon mal den Text so verstanden? Gebt's zu. Ich habe den lange so verstanden. Natürlich wird Jesus bei seiner Wiederkunft Glauben finden auf Erden. Ja oder nein? Er wird Glauben finden in den Megakirchen dieser Welt, bei denen im Vergleich manchmal zu unseren Gemeindezentren die Plätze bis auf den letzten Stuhl ausgebucht und besetzt sind. Die sind voll, diese Gottesdienste, bis auf den letzten Platz. Er wird Glauben finden auf der ganzen Welt, überall. Spricht man von dem gemeinsamen Glauben auf der ganzen Welt. Und immer mehr rücken alle zusammen und sie bekennen, wir haben einen gemeinsamen Glauben. Wird Jesus Glauben finden auf der Erde? Wisst ihr, dass rund 6 Milliarden Menschen von etwa 8 Milliarden Menschen gegenwärtig zu einer der 4 großen Weltreligionen gehört? The Big Four. Christentum, Hinduismus, Islam und Buddhismus. 6 Milliarden Menschen bekennen sich zu einer dieser großen Religionen. Wird Jesus Glauben finden, wenn er auf die Erde kommen wird? Was ist mit dem Glauben hier im Sport? Ich bin jetzt nicht mehr, ich war Mittelstürmer 9 Jahre lang, irgendwo in der Pampa, in der Provinz. Aber es war eine lange Zeit mein Leben, schon lange her. Gott hat mir damals gezeigt, ich habe eine bessere Religion für dich. Und wenn wir diese Spiele, die großen, anschauen, falls wir sie anschauen, gebt zu, dass ihr den Eindruck habt, ihr seid in einem Gottesdienst. Ja oder nein? Nein? Der Glaube im Sport, entweder bei den Sportlern selbst, wie wir hier sehen, den bekanntesten und beliebtesten Sportler. Ist euch mal aufgefallen, dass so viele Sportler mittlerweile, wenn sie ins Stadion reinlaufen oder in die Halle irgendwie, sich bekreuzigen oder zu Gott hochschauen oder so? In meiner Zeit, als ich Fußballer war, gab es das nicht. Ich kenne keinen Fußballer, der damals aufs Feld lief und erstmal so gemacht hat oder erstmal sich bekreuzigt hat. Vielleicht habe ich es nicht gesehen. Heute fällt mir das ganz oft auf. Ja, und wie ist es mit denen, die zuschauen? Da sehen wir solche Transparente. Messi Dios. Messi Gott. Kennt ihr den Begriff Fußballgott? Schon mal gehört? Schon mal gewundert? Warum? Naja, wird Jesus Glauben finden, wenn er wiederkommt zur Erde? Oder wie sieht's aus mit dem Glauben in der Wirtschaft? Hat Wirtschaft was zu tun mit Glaube? Immer mehr spielt der Glaube eine entscheidende Rolle in der Wirtschaft. Hören wir mal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist ein Dokument, das ich im Internet ausgegraben habe. Ich habe es mir gleich gespeichert, damit es, wenn es weg ist, ich es noch habe. Das heißt, die Rolle des Glaubens in globalen Herausforderungen. Schon Juni 2016 geschrieben von dem World Economic Forum. Alle schon mal mindestens einmal davon gehört, stimmt's? Da heißt es gleich am Anfang in der Präambel, 30 Seiten Papier, das Weltwirtschaftsforum ist sich der Tatsache bewusst, dass der Glaube eine dynamische und fortschreitende Rolle in der Gesellschaft und Wirtschaft spielt. Die Macht des Glaubens, globale Themen zu beeinflussen und globale Perspektiven zu gestalten, ist von grundlegender Bedeutung. Was sagt er jetzt? So kennen wir das Forum überhaupt nicht, oder? Geht doch immer um Politik und Geld und so. Aber selbst das Weltwirtschaftsforum hat erkannt, Glaube spielt eine zentrale Rolle auf diesem Planeten, bis in die letzten Banken und Büros. Na, wie steht's mit der Klimareligion? Wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er zurückkommt auf die Erde? Ihr merkt das. Wir müssten eigentlich die Frage stellen, wird, wenn der Menschensohn kommen wird, er überhaupt noch Unglauben finden? Es hat den Eindruck, eigentlich, dass überall, wo wir hinschauen, werden wir konfrontiert mit Glauben. Hört euch mal das Zitat hier an. 2017, ein Jahr später, nach dem Veröffentlichen des vorigen Papiers. Die Vereinten Nationen haben einen neuen Bericht zum Klimawandel veröffentlicht, in dem sie eine massive Steuer auf Kohlendioxid, Emissionen fordern und so weiter, das soll aber nicht so wichtig sein, und die kommende Klimaapokalypse zu verhindern. Was für eine Terminologie! Man könnte ja fast meinen, dass Klaus Schwab Bibelstunden bekommen hat in Eschatologie. Wir brauchen ein neues Narrativ für die Menschheit als globale Spezies, die ihr langfristiges Schicksal selbst in die Hand nimmt. Wow, als ich das erste Mal gelesen habe, da war mir klar, wir leben nicht im Unglauben, wir sind umgeben von Glauben. Lohnt sich darüber nochmal neu nachzudenken, was Jesus damit gemeint hat, als er sagte, wird der Menschensohn Glauben finden, wenn er wiederkommt? Interessant ist, ihr Lieben, ich weiß nicht, wie weit ihr euch da reinbewegt habt in diese Thematik. Ich habe früher mich mehr beschäftigt mit diesen Themen. Ich neige mehr und mehr dazu, in der letzten Zeit mehr Bibel zu studieren. Ich sage euch, und manche wissen das, ich habe in den letzten 12 Jahren viele Themen angepackt, die genau in diese Richtung gehen. Von der Weltordnung bis über das Weltethos war wichtig. Und ich würde diese Themen wieder behandeln. Aber Geschwister, jetzt ist die Zeit, uns mit dem zu beschäftigen, worum es wirklich geht. Und das ist unser persönlicher Glaube. Manche Menschen wissen heute mehr, was Klaus Schwab gesagt hat, als was im Buch der Offenbarung steht. Diese neue Klimareligion enthält alle nötigen Komponenten für eine neue Weltreligion. Alle. In der sich alle Gläubigen dieser Erde, wie immer man das definiert, aber alle Gläubigen sich wiederfinden können. Eine Art Supra-Religion. Sie hat eine Endzeitbotschaft, Sie möchte die Menschheit retten. Sie glaubt an eine Apokalypse. Sie macht Jünger und Nachfolger. Ich könnte das alles belegen durch Zitate, aber ich habe mich entschieden, das zu lassen. Wir wollen heute Abend mehr Bibel studieren. Sie hat eine Mission. Uns wollen mit einer rettenden Botschaft Menschen gewinnen. Sie hat eine letzte Generation. Sie hat einen Tag in der Woche als Zeichen der Loyalität. Den Klimasonntag. Soll ich weitermachen? Ich habe 21 Punkte gefunden, die exakt übereinstimmen mit dem Endzeitglauben oder mit den Elementen der letzten Gemeinde. 21 Punkte, ich habe nur ein paar gerade genannt. Man kann mit Recht von einer neuen Weltreligion sprechen. Ach ja, ich habe vergessen, Entschuldigung. Sie hat auch eine Endzeitprophetin, Greta Thunberg. Und ich habe noch was vergessen, ich sollte ab und zu mal hier reinschauen. Sie hat last but not least den Papst als moralischen Vater, zu dem diese ganze Religion führt. Lass mal's dabei. An alle, die über eine Konvertierung zu dieser Klimareligion nachdenken und liebäugeln, lasst euch was sagen. Die Erde wird nicht anders enden, als es, wie es in der Bibel steht. Wie viel Grad auf dem Thermometer steht, steht nirgends in der Bibel. Aber diese Welt wird zu einem Endpunkt kommen durch Jesus Christus und nicht durch eine Klimakatastrophe. Ich weiß, dass ihr das wisst, aber ab und zu müssen wir uns daran erinnern, was in der Bibel steht. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, was? Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Genug gesagt darüber. Zurück zur eigentlichen Frage. Und die ist nicht glauben oder nicht glauben, wie Shakespeare das gesagt hat, sondern glauben oder den Glauben. Denn Jesus wird die ganze Welt im Glauben vorfinden. Die ganze Welt wird im Glauben sein, sagt das Buch der Offenbarung, wenn er wiederkommt. Es wird zwei Klassen geben, wenn Jesus wiederkommt. Die einen, die glauben und Glauben haben, und die anderen, die den Glauben haben. Diese Welt ist voller Glauben, und ich könnte das noch weiter. Ich denke, ihr glaubt das. Ihr seht das. Das war nicht die Frage von Jesus in Lukas Kapitel 18. Jesu Frage zielte nicht darauf ab, ob bei seinem Kommen er Glauben finden würde, sondern ob er den Glauben finden würde. Lesen wir doch mal den Text etwas genauer und nehmen wir mal das griechische Neue Testament zur Hand. Dann werden wir sehen, ich liebe meine Lutherbibel, aber es tut nicht weh, wenn wir unsere Lieblingsbibel ab und zu mal auch woanders prüfen. Was steht denn in dieser Übersetzung? Was steht denn dort? Und wer es kann, was steht denn im Grundtext? Dann werdet ihr nämlich sehen, warum ich diesen bestimmten Artikel so betone. Es heißt nämlich wirklich im Griechischen, ich lese es jetzt nicht vor, ich spare euch das, ist lange her, wenn der Menschensohn kommen wird, ihr könnt prüfen, prüft eure Bibeln, falls ihr genug Licht habt. Prüft. Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er wird den Glauben finden auf Erden. In meiner Luther 84 haben sie das Wort den einfach weggemacht. Ist nicht mehr da. Warum? Schaut euch Krieg der Bibeln an, dann wisst ihr warum. Hier läuft ein Krieg gegen bestimmte Elemente in der Bibel, die einfach nicht sein dürfen, wie die Gottheit Jesu oder wie der Glaube, nicht ein Glaube. Ten Pistin heißt es. Jesus sucht in unserem Leben nicht nach Glauben, Geschwister, sondern nach dem Glauben. Warum? Weil es für das Heil eines Menschen überhaupt gar keine Rolle spielt, ob er Glauben hat. Es spielt keine Rolle, ob du Glauben hast. Egal in welchem Stall du dich befindest, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Christentum, es spielt keine Rolle. Jesus sucht nach dem Glauben. Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran. Die Teufel, und hier steht im Grundtext Dämonen, die Dämonen glauben es auch und sie zittern. Lass mich das ein bisschen aktualisieren. Du glaubst an die Existenz von Gott? Die Dämonen glauben das auch. Du glaubst, dass Jesus jetzt im himmlischen Heiligtum seine Gemeinde reinigen will? Die Teufel glauben das auch. Du glaubst, dass Gesundheitsreform ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft ist? Herzlich willkommen, die Dämonen glauben das auch. Du glaubst, dass Rauchen und Trinken falsch ist. Lass dir sagen, die Dämonen samt ihrem Chef sind alle Nichtraucher und Nichttrinker. Ich denke, ihr versteht, was ich sagen will. Was Jesus in deinem und meinem Leben sucht, ist nicht Glauben, sondern den Glauben. Dieser bestimmte Glaube ist kein anderer Glaube als der wahre Glaube. Ja, das ist ein wichtiges Wort, wahrer Glaube. Schaut mal. Oh, da habe ich die Quelle vergessen. Tut mir leid. Ich kann sie euch hier sagen. Das ist Spiritual Gifts, Band 3, Seite 94. In den letzten Tagen wird auf der Erde fast kein Glaube existieren. Kein wahrer Glaube existieren. Unter der Vortäuschung falscher Tatsachen wird das Wort Gottes als unzuverlässig angesehen werden, während menschliche Argumente angenommen werden. Merkt euch das schon mal, wir kommen da noch mal drauf. Haben wir gestern schon gehabt. Gottes Aussagen gegenüber anderen Autoritäten. Obwohl sie, sagt sie, im Widerspruch zur biblischen Wahrheit stehen. Bei der Wiederkunft wird es fast keinen wahren Glauben mehr auf dieser Erde geben. Und das ist erschreckend, weil spätestens jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was wird Jesus finden, wenn er bei mir sucht? Denkt ihr auch gerade ein bisschen an Daniel? An diese Schrift? Wenn man sie übersetzt? Zu gewogen und zu leicht befunden. Da fehlt was. Da fehlt noch ein bisschen Gewicht, damit es mehr Christusähnlich wird. Dieser wahre Glaube, Geschwister, hat in der Bibel einen Namen. Es ist der Glaube Jesu. Das ist ein Erkennungsmerkmal der Übrigen. Und wenn ihr richtig strukturmäßig die Bibel lest, das heißt von ihrem syntaktischen Zusammenhang der einzelnen Aussagen, werdet ihr sehen, die Dreiengelsbotschaft beginnt mit dem ewigen Evangelium. Da ist ein Engel, der hat ein ewiges Evangelium. Dann kommen die einzelnen Botschaften. Und dann denkt man ja, gut, da ist ein ewiges Evangelium, aber wo wird das definiert? Das wird in Vers 12 definiert. Hier ist das Ausharren, das Drunterbleiben unter Gottes Wort. Hier ist die Reinheit des Glaubens angesprochen, die Heiligen. Heilig in der Bibel meint immer rein. Rein. Obwohl heilig im Hebräischen, das ist mir klar, Kadosch heißt. Das heißt abgesondert, das wissen wir. Rein technisch ist es abgesondert. Aber das ist die Folge, was passiert, wenn man rein wird. Du wirst abgesondert. Vor kurzem habe ich wieder diese Vision gelesen, die erste Vision, weil wir gerade von Vergessen sprechen. Ich weiß nicht, habt ihr sie mal gelesen, die erste Vision, die Gott seiner Dienerin gab für uns. Da sah sie das Volk Gottes auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Und dann kommt die Frage, wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Wisst ihr, dass diese Frage die Ungläubigen in Offenbarung 6 stellen und die Gläubigen die gleiche Frage haben am Ende der Zeit? Bevor Jesus kommt in den Wolken des Himmels, werden alle die gleiche Frage stellen. Wer kann bestehen? Und Jesus gibt in dieser Vision die Antwort. Und er sagt, die, die reine Herzen haben und reine Hände haben, die werden bestehen. Meine Gnade ist ausreichend für euch. Reinheit, Heiligkeit ist das, was Evangelium wie definiert wird. Das Dranbleiben, heilig und rein zu sein. Und dann heißt es, die Gebote Gottes halten. Nicht die sie kennen, nicht die sie formal halten. Wir kommen gleich noch drauf, was das bedeutet. Sondern die sie halten. Im Griechischen steht das Wort, bewahren ist gar nicht schlecht. Wortwörtlich wird dieses Wort benutzt in Apostelgeschichte 12, wo hier einer der Jünger im Gefängnis ist, und wo es heißt, die Wachen bewachten ihn. Da steht genau das Wort von Offenbarung. Die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewachen. Nicht nur kennen oder vielleicht tun, sondern die darauf aufpassen. Man kann nicht darauf aufpassen durch Artikel, durch Predigten. Man kann den Glauben und den Gehorsam und die Heiligkeit nur bewahren, indem man es ist. So konserviert Gott den Glauben Jesu in dieser Welt. Er hat keine Box, er hat keinen Tresor, er hat nicht ein Regal, wo er den Glauben Jesu und den Gehorsam und die Heiligkeit aufbewahrt. Das ist ein wunderbarer Gedanke, dass Gott in dieser Welt das speichert in uns. Wir sind die Garantie, dass der Glaube Jesu auf dieser Erde niemals aufhört. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, man wird schnell falsch zitiert. Er heißt ja der Glaube Jesu. Natürlich, es ist Jesus unsere Garantie. Aber ihr habt meinen Punkt verstanden. Jesus ist im Himmel. Und jetzt gehen wir auf die Wiederkunft zu. Wie will denn Gott sagen, was wahrer Glaube ist? Wie soll er es sagen? Wie soll er es der Welt zeigen? Durch Buchstaben, sagt mir es, bitte helft mir, durch Buchstaben, durch Wörter, durch geschriebene Sätze, das gibt wirklich gute Informationen. Und die Bibel ist auch in Buchstaben geschrieben. Aber lasst uns daran erinnern, dass Paulus sagte, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Wie wird diese Kraft sichtbar? Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel wie auch auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern und wehe uns, wenn wir hingehen, ohne Vers 18 vorher gelesen zu haben. Jetzt habe ich es verpasst. Die Studenten waren bei Emme, die wissen das. Ich mache immer den Test, jetzt habe ich es versäumt. Diese Frage an euch. Kann mir jemand den großen Missionsauftrag zitieren? Kann es jemand aus der ersten Reihe? Wie heißt der große Missionsauftrag? Das muss wie aus Maschinengewehren kommen. Geht hin in alle Welt. Mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Danke, aber es ist nicht richtig. Denn ihr zitiert alle von Vers 19, wo in Vers 18 steht. Vers 19 beginnt wie? Darum geht hin. Warum sollen wir hingeben? Mir ist gegeben alle Kraft im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. In den letzten Tagen wird wahrer Glaube fast verschwunden sein. Der Glaube Jesu. Und Jesus konserviert diesen Glauben bis zur Wiederkunft durch dich und durch mich. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus wird diesen Glauben finden, wenn er wiederkommt. Er wird ihn finden, sonst wird es nicht in Offenbarung 14, Vers 12 heißen, hier sind sie, hier. Und stellt euch das vor, ich habe das mir oft plastisch vorgestellt und es ist aufregend. Ich fange da an, Gänsehaut zu kriegen. Dieses Hier ist nichts anderes, als dass Gott aus dem Himmel mit seinem Finger auf Personen zeigt. Er zeigt auf Menschen und sagt, wollt ihr sie wissen? Wollt ihr wissen, wo der Glaube ist? Hier ist er. Wisst ihr, dass sich das wiederfindet im Buch Hiob? Wo Satan herausfordert Gott? Sagt doch, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Er ist fromm und rechtschaffen. Den Glauben Jesu hatte Hiob schon. Und der Satan sagt, ach weißt du, wie viele Rinder, wie viele Schafe hat er? Wenn du so viel diesen Mann segnest, ist doch kein Wunder, dass der dich mag. Nimm ihn doch alles weg. Du wirst sehen, er wird dir ins Angesicht absagen. Was macht Gott? Er sagt, hast du Acht gehabt, Satan, auf meinen Knecht? Schau ihn an. Der hat den Glauben. Und er fordert ihn heraus und das wird auch uns geschehen. Wir werden herausgefordert werden wie Hiob. Bis aufs Hemd. Wir werden, bevor wir diese Erde verlassen, nichts mehr besitzen. Kein Auto, kein Hof. Vielleicht gerade noch die Kleidung, die wir auf unserem Körper haben. Aber eins wird uns gewiss sein. Wenn wir wollen, dürfen wir den Glauben Jesu haben. Die schlechte Nachricht ist eben, dieser Glaube wird zwar gefunden, aber nur bei wenigen. Die Offenbarung nennt diese Gruppe Übrige. Liebe Freunde, jetzt ist die Zeit. Das ist ein homiletischer Satz, den kann man immer benutzen in der Predigt. Jetzt ist die Zeit. Was? Den Unterschied zu kennen zwischen Glauben und wahren Glauben. Zwischen einem Glauben und dem Glauben Jesu. Denn wir befinden uns in der Gefahr, das nicht mehr zu wissen und es zu vergessen nach 2000 Jahren, als der Glaube Jesu auf zwei Beinen über diese Welt ging. Haben wir das vergessen? Kann es sein, dass wir ein Problem haben mit Vergessen? Lobe den Herrn, meine Seele, Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Hast du das erlebt? Wisst ihr, dass ich regelmäßig wieder dran denken muss? Die Frage, die vorher gestellt wurde, immer wieder muss ich dran denken, wie Jesus in mein Leben getreten ist und ich das erlebt habe. Ich habe es erlebt. Er hat meine Gebrechen geheilt und er hat alle meine Sünden vergeben. Und ich möchte das nicht vergessen. Vergesst es nicht. Manche vergessen es von uns, was wahrer Glaube bedeutet. Sie hatten es mal gewusst und viele haben es noch nie erfahren. Und jede Predigt, jede Ansprache hat diese Herausforderungen, alle anzusprechen. Ich kenne euch nicht alle, aber ich weiß ganz genau, dass unter uns beide vertreten sind. Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, Menschen, die diese Erfahrung bewahrt haben, Menschen, Geschwister oder wer immer du bist, die diese Erfahrung wieder vergessen haben und auch Menschen unter uns, die diese Erfahrung noch nie gemacht haben, was es bedeutet, alle Sünden vergeben zu bekommen. Tabula rasa, neu anfangen und alle Gebrechen geheilt zu bekommen. Wenn unser Volk nur halb wach wäre, wenn es die Nähe der in Offenbarung dargestellten Ereignisse erkennen würde, käme es in unseren Gemeinden zu einer, schaut euch das mal an, zu einer Reformation unseres Glaubens. War das nicht mal ein Motto der Generalkonferenz? Wie heißt das? Erweckung und Reformation? Ist uns das klar, was diese zwei Worte bedeuten? Und noch viel mehr würden der Botschaft glauben. Und das hat mich, da musste ich kurz absetzen beim Lesen. Ich kannte das zwar schon, aber ich habe es nochmal genau lesen müssen. Hört euch das an. Wenn es zu dieser Reformation unseres Glaubens kommen würde, Klammer auf, hier spricht jemand aus dem 19. Jahrhundert, da gab es das alles nicht, was wir gestern angeschaut haben. Da würden wir sagen, wenn wir die Gemeinden gegen unsere Gemeinden stellen, das ist der Himmel, das ist der Vorhof zum Himmel. Aber in dieser Zeit, schreibt sie, wenn unser Volk doch nur halb wach wäre, was würde heute stehen, wenn dieses Buch nochmal geschrieben würde? 2%, 1%, keine Ahnung. Und noch viel mehr würden der Botschaft glauben. Das heißt, wenn wir diese Reformation unseres Glaubens erleben würden, würde die Botschaft der drei Engel würde viel mehr Menschen erreichen. Sie sagt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Es geht weiter. Dasselbe Zitat. Die Warnungen des Wortes Gottes vor den Gefahren, die der christlichen Gemeinde von allen Seiten drohen, gelten uns heute. So wie in den Tagen der Apostel Männer versuchten, den Glauben an die Heilige Schrift durch Traditionen und Philosophie zu bekämpfen. So versucht in unserer Zeit der Feind der Gerechtigkeit durch die höhere Bibelkritik, Evolution, Spiritismus, Theosophie und Pantheismus, das sind die Big Five auf der anderen Seite, den Menschen auf verbotene Pfade zu locken. Vielen ist die Bibel, und jetzt achtet auf den Text, der ist mir wichtig, vielen ist die Bibel wie eine Lampe ohne Öl. Jetzt kommen wir der Sache näher, was hier in der Bibel mit den Lampen und dem Öl gemeint ist. Hier haben alle eine Bibel, aber für einen Teil der Gemeinde, und sie sagt, halbwach. Ich will das jetzt nicht mathematisch übertragen, aber alle haben die Bibel. Aber für einige ist die Bibel leer. Interessanter Gedanke von ihr. So stellt die Lampe ohne Öl eigentlich im Kontext dieses Zitats Wir wissen, das Öl ist der Heilige Geist, aber im Kontext dieses Zitats, schaut genau, bedeutet die leere Lampe das Menschenwort oder noch schlimmer, anstelle des Wortes Gottes zu setzen. Das ist ein interessanter Gedanke. Erfüllt sich das nicht auf vielfache Weise heute vor unseren Augen? Da ist der Glaube, dass Jesus einen Anfang hat. Obwohl in der Bibel steht, im Anfang war das Wort und so weiter. Und das Wort wurde Fleisch. Da ist der Glaube, dass der Sabbat nur nach einem bestimmten Zyklus zu feiern ist. Nicht jeden siebten Tag der Woche, obwohl es in der Bibel steht, es segnete den siebten Tag. Und nach dem siebten kam wieder der erste. Da gibt es nicht viel zu verstehen, das kann jedes Kind verstehen. Da ist der Glaube, dass ein liebender Gott nicht töten kann. Obwohl in der Bibel ganz klar steht, dass Jesus Christus, wenn er wiederkommen wird, wird er den Bösen mit dem Hauch seines Mundes umbringen. Da ist der Glaube, dass die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Partner gilt. Wer gestern das Thema nicht gesehen hat, dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Die größte Gefahr der Verführung und Täuschung in dieser jetzigen Zeit kommt nicht durch Darwin, nicht durch Lao Tse, Buddha oder Mohammed, denn die sind meist sehr offensichtlich für uns als Volk Gottes, dass es nicht nach Gottes Plan geht. Die größte Gefahr in dieser letzten Zeit ist die Abhängigkeit von Menschen und menschlicher Lehre statt von Gott selbst und seinem Wort. Wie definierst du Glaube? Wie hat es der große Prediger XY gesagt? Und wie hat der darüber gepredigt? Das ist alles schön, wenn es wahr ist. Gott segne diese Verkündiger. Aber in Offenbarung 14 heißt es nicht, der Glaube Abrahams, der Glaube Noahs, der Glaube Isaaks, der Glaube Jakobus, der Glaube Matthäus. Das heißt, der Glaube Jesus. Es gibt keine andere Messlatte als der Glaube, wie Jesus geglaubt hat. Der Gehorsam, wie Jesus gehorcht hat. Die Liebe, wie Jesus geliebt hat. Er ist die absolute Referenz. Kein Prediger, kein Evangelist. Noch nicht mal die ganzen Ahnenliste in Hebräer Kapitel 11. Die Glaubenshelden. Aber die stehen nicht in der Bibel als Referenz, sondern als Zeugnis, dass es möglich ist, diesen Glauben zu haben. Ist meine Lampe gefüllt, Geschwister? Hört mal. Die größte Gefahr kommt nicht von außen. Wir haben von innen viel mehr zu befürchten als von außen. Die Hindernisse für Stärke und Erfolg sind in der Gemeinde selbst weitaus größer als in der Welt. Wie oft haben sich die vermeintlichen Verfechter der Wahrheit als das größte Hindernis für ihren Fortschritt erwiesen? Der Unglaube, der geäußert wird, die Zweifel, die geäußert werden, die Finsternis, die gehegt wird, ermutigen zur Anwesenheit böser Engel und öffnen den Weg für die Verwirklichung des Pläne Satans. Ernstes Wort. Ernstes Wort. Die größte Gefahr der Verführung für unsere heutige Zeit kommt durch ein bekennendes Christentum, das keins ist, das den Schein der Frömmigkeit hat, aber die Kraft des Wortes Gottes verleugnet. Durch einen Christus, der keiner ist und der sich an die Stelle setzt und vorgibt, er sei Gott. Und du wirst als Adventist sagen, das interessiert mich nicht. Ich habe mit dem Papst nichts am Hut. Ich habe den durchschaut. Wartet noch ein wenig. Wir sind noch nicht am Ziel. Durch Prediger, die keine sind, und durch ein zuckerglasiertes Evangelium unsere Gemeinde in den Todesschlaf hinein predigen. Ja, wie recht sie hat. Die größte Gefahr und das größte Hindernis für die Gemeinde zum Glauben Jesu kommt von uns. Das größte Hindernis, dass Jesu Glaube zu meinem Glaube wird, ist das Evangelium des Fleisches. Schon mal gehört? Kennt ihr das? Es gibt das Evangelium nach Matthäus, das Evangelium nach Markus, Lukas, Johannes. Habt ihr schon mal das Evangelium nach dem Fleisch gehört? Ihr findet das im Galaterbrief. Schlagt mal mit mir auf, falls ihr eine Bibel habt. Wenn nicht, nehmt die große. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi. Und das Evangelium Christi ist das ewige Evangelium, Offenbarung 14, das definiert wird am Ende durch den Glauben Jesu. Das heißt, das Evangelium ist der Glaube Jesu. Und der Glaube Jesu ist das ewige Evangelium. Sie wollen es verkehren, heißt es hier. Und jetzt kommt die Warnung. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und es ist so wichtig ihm, dass er es nochmal wiederholt. Wiederholungen sind ja oft nötig, damit wir nicht vergessen. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt aus der Schrift, der sei verflucht. Wow! Und wisst ihr, dass in dem ersten Vers in 8 steht, nicht wenn ein Dämon kommt und euch ein Evangelium predigt, woher kommt der Engel da? In dieser Möglichkeit. Da steht, selbst wenn ein Engel aus dem Himmel kommen würde und euch ein anderes Evangelium predigen würde. Was zeigt, dass Engel keine Maßstab sind für unseren Glauben. Was sagt der Engel, der angebetet werden soll von Johannes? Und das war ein mächtiger Engel, ich glaube, das war Gabriel. Der höchste Engel nach Luzifer an seine Stelle gekommen. Und er sagt, tu es nicht. Bete Gott an. Ich bin deiner und deiner Brüder Mitknecht. Bete Gott an. Die da haben, das Zeugnis Jesu. Und jetzt geht mit mir schnell in den nächsten Vers. Als ich das erkannt habe vor einigen Jahren, ist mir eine Tür aufgegangen, wo ich plötzlich vieles klarer gesehen habe. Das Evangelium nach dem Fleisch. Hört mal, er spricht in Vers 6 von einem anderen Evangelium, okay? Nicht von Plural den Evangelien, er sagt ein anderes Evangelium. Was bedeutet, rein exegetisch, dass alle Evangelien im Prinzip nur ein Evangelium sind. Könnt ihr mir folgen? Alle Evangelien, die nicht aus sich mit dem identifizieren, was Paulus und die Apostel gepredigt haben, sind immer ein Evangelium. Das ist das Evangelium nach dem Fleisch. Wie kommen wir da drauf? Lest genau mit. Paulus sagt jetzt, nachdem er das Evangelium, das zweite anspricht, er definiert das jetzt, das Evangelium. Er sagt, predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Wenn ihr das anschaut in der Struktur im Text, werdet ihr sehen. Ihr habt das Evangelium, das von uns gepredigt ist, und das andere Evangelium. Jetzt legt er es aus und sagt, predige ich denn Menschen, das andere Evangelium, oder Gott zuliebe, das wahre Evangelium. Diese zwei. Was meint es, Menschen zuliebe zu predigen? Was heißt es? Er erklärt es im nächsten Vers. Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich nicht Christi Knecht. Jetzt haltet euch fest. Denn ich tue euch kund. Das ist die Sprache, die feierliche Sprache. Ich tue euch kund, liebe Brüder und Schwestern. Das Evangelium, zwei hat er vorgestellt, das ich predige, das von mir gepredigt wird, ist nicht von menschlicher Art. Und das Wort könnte auch übersetzt werden mit Natur. Das ist das Evangelium des Fleisches. Das ist das Evangelium, in dem deine Natur, in dem dein Charakter, in dem deine Fleischlichkeit so bleiben kann, wie sie ist. Das ist der Glaube auf Erden. Das ist das eine Evangelium. Und am Ende der Zeit wird es genau zwei Evangelien geben. Das eine gepredigt vom Tier und seinem falschen Propheten und vom Spiritismus, haben wir gestern gesehen, dass die Liebe, welche Rolle sie spielt. Das andere ist der Glaube Jesu, der Gehorsam, der Geist der Weissagung. Damit ist Satan im Krieg, nicht mit dem anderen Evangelium. Und wenn ihr es nicht glaubt, fangt an, euren Fokus zu erneuern. Ich habe euch gestern erzählt, ich habe eine wichtige Erfahrung gemacht vor einiger Zeit. Soll ich es euch vorlesen? Als ich vor einiger Zeit ein Wort von Ellen White wörtlich genommen habe, nicht interpretiert, wörtlich genommen habe, hat sich mein Fokus um solch ein Maß verschärft, dass ich dachte, wow. Ich lese euch vor, der rettende Weg, Seite 87. Ich glaube, das ist der Weg zu Christus, gell? Weihe dich jeden Morgen Gott neu. Das muss die allererste Handlung des Tages sein. Und jetzt sagt sie, was wir beten sollen. Sage ihm im Gebet, und glaubt mir, ich bete auch Dinge, die ich so mit Gott rede. Aber sie sagt, sage ihm im Gebet. Ich muss euch sagen, warum diese Gebete eine Bedeutung haben für mich. Als ich 22 Jahre alt war, nach 8 Jahren, nachdem ich diesen Traum hatte, und ich Jesus begegnete, war ich auf meinen Knien und ich betete das erste Mal in meinem Leben so richtig. Aufgrund eines Buches von Kurt Hasel. Und wie viel Gutes durch dieses Buch entstanden ist, das mag nur der Himmel wissen. Und ich las das Buch über Okkultismus und ich sagte, entweder der spinnt total, der Mann ist total durchgeknallt. Ehrlich, ich habe das gedacht damals. Das habe ich ihm nie so gesagt, als er nachher mein Dogmatiklehrer wurde. Aber ich war auf den Knien, ich wusste nicht, wie man betet. Ich wusste, ich wollte raus, denn ich habe erfahren, dass in meiner Familie Okkultismus war. Aber wie betet man? Gott sei Dank ist in diesem Buch Gebete. Und ich habe es genau so gebetet, wie es dort stand und habe gesagt, das ist, wie ich fühle. Aber ich konnte nicht so beten, wie es dort steht. Ich habe diese Gebete gebetet, 3 Stück. Und habe einen Satz hinten dran gefügt, einen einzigen Satz, nur einen, habe gesagt, lieber Gott, ich weiß noch nicht mal, ob du da bist, ob du das Gebet hörst. Aber wenn du jetzt das hörst und wenn du da bist, ich verspreche dir, wenn du mir aus meinem Sumpf heraushilfst, bis hin zum Selbstmordgedanken, wenn du mir raushilfst, verspreche ich dir, dass ich in Zukunft nur noch mache, was du sagst. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das bedeutet und welche weitreichende Folgen das hat. In dem Moment, wo ich diesen Satz sage, genau in diesem Moment kommt ein Frieden in mein Herz, den ich nicht mit Worten beschreiben kann. Ich kann ihn nicht beschreiben, das muss man erleben. Und ich rede nicht für charismatische Körpererlebnisse. Ich rede von dem, was das Wort nicht erklären kann. Der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Du kannst es nicht begreifen, aber du kannst es erfahren. Und ich war frei von all den Dingen in diesem Moment. Jetzt kommt das Gebet. Nimm mich, o Herr, ich will dir ganz gehören. Und dieses Wort ganz, das ist ein Problem. All meine Pläne lege ich dir zu Füßen. Gebrauche mich heute in deinem Dienst. Bleibe an meiner Seite und lass alles, was ich tue heute, aus deiner Kraft heraus und in deinem Sinn geschehen. Zitat Ende. Ich habe irgendwann angefangen, das wortwörtlich jeden Morgen, das Erste, was ich tue, seit einiger Zeit. Ich war vorher nicht abgefallen vom Glauben. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Aber wollt ihr einen Unterschied wissen? Betet das. Das Erste, heute, wenn ich aufwache, das Erste, ich greife irgendwo hin, wo mein Ding liegt, mach's auf, sage guten Morgen, lieber Heiland, ich danke dir, dass ich leben darf. Und ich lese dieses Gebet, ich kann es noch nicht auswendig. Wenn ich es auswendig kann, nehme ich das Ding nicht mehr in die Hand. Jeden Morgen dieses Gebet. Probiert es aus. Aber ich sage euch, das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Es sind keine hohlen Sprüche. Es hat Konsequenzen, wenn ihr das aufrichtig von Herzen betet. Das Evangelium nach dem Fleisch ist das Evangelium, das dem Menschen gefällt, wo er sich nicht ganz bekehren muss. Nicht bekehren, ganz bekehren muss. Habt ihr das Wort gehört in dem Gebet? Nimm mich ganz. Das macht den Unterschied. Das spielt keine Rolle, wer du bist, selbst wenn du ein Prediger bist, selbst wenn du Evangelist bist, wenn das ganz nicht geregelt ist. Gehöre ich am Ende zu der Gruppe, die Glauben hat. Aber nicht den Glauben, den Jesus hat. Was ist der Kampf, den Gott hat um uns in Laodicea? Hört mal Paulus. Ihr wisst ja, dass es einen Brief von Paulus gab an die Gemeinde Laodicea. Ist bekannt, gell? Ist das bekannt? Der steht nicht in der Bibel, was immer mit dem passiert ist. Aber hätte Gott gewollt, dass dieser Brief in der Bibel ist, wäre drin. Glaubt ihr das? Aber er ist nicht drin. Daraus schließe ich, Gott wollte nicht, dass der in der Bibel ist. Glaubt ihr, dass der Brief nicht inspiriert war? Geht nicht. Man kann entweder inspiriert sein oder nicht. Und wenn Paulus als inspirierter Prophet einen Brief schreibt, dann ist er inspiriert. Und er schreibt hier, ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe. Und es gibt über Laodicea nicht viel. Offenbarung 3, einige Verse. Und siehe da, als er hier über Ephesus spricht. Ich habe einen Kampf um euch und um die in Laodicea. Das heißt, in dieser Einleitung wissen wir, alles, was er jetzt schreibt, trifft nicht nur für Ephesus zu, sondern auch für Laodicea. Könnt ihr mir folgen? Sonst würde er sie nicht erwähnen. Was ist das für ein Kampf? Dass ihr in euren Herzen gestärkt und zusammengefügt werdet in der Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Aber Vorsicht! Lest die Texte immer genau, denn hier haben wir eine ähnliche Situation wie mit Lukas 18. Hier steht, dass Christus ist, wird er Glauben finden. Da fehlt ein Wort, das er in Kapitel 1 erklärt. Das Geheimnis Gottes, dass Christus ist. In Kolosser heißt es dann, nein, in Kolosser 1, verzeiht mir, da heißt er, dass er den Heiden das kundtun wollte, was der herrliche Reichtum des Geheimnisses ist, nämlich des Geheimnisses Gottes, unter den Heiden, nämlich Christus in euch. Das ist das Geheimnis Gottes. So wie dieses Geheimnis der Bosheit Satans Geist in uns bedeutet. Ich bin beseelt vom Geist Gottes oder ich bin beseelt vom Geist von unten. Ich traue mich, das jetzt zu sagen, weil Doug Batchelor hat es auch mal gesagt. Ich stelle mich jetzt hinter ihn. Er hat gesagt, ja, bleib mal bei dem, was wir zu sagen haben. Ist das Wort Gottes die Richtschnur in deinem Leben? Glaubst du so, wie die Schrift es sagt? Ist dein Bibelstudium begleitet durch die Macht und Kraft des Heiligen Geistes oder machst du einfach deine Andachten, weil es eben gerade jetzt heute, ich meine, es gehört dazu zum Christsein, oder nicht? Komm, lass uns Andacht machen. Es gehört dazu zum Christsein. Geschwister, wenn wir unsere Bibeln so behandeln würden, wie wir unsere Smartphones behandeln, gäbe es eine Erweckung in der Gemeinde. Stützt du deinen persönlichen Glauben ganz und allein auf die Schrift? Wenn du es nicht tust, wisse, jetzt ist die Zeit, damit anzufangen. Hört mal, warum der Satan sich so fürchtet vor diesem Wort. Es steht im Psalm 33, alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht's da. Das ist die Macht des Wortes Gottes. Und davor erzittern die Dämonen, weil sie wissen, sie können nichts gegen die Kraft des Wortes Gottes tun. Aber sie können etwas gegen den Glauben tun, der diese Kraft aktiviert. Und deswegen ist es wichtig zu unterscheiden zwischen dem Glauben und dem Glauben Jesu. Jesu lebte aus diesem Wort. Er aktivierte das Wort. Er nahm die Verheißung in Anspruch. Hört mal, mein Lieblingszitat von Ellen White. In jedem Gebot, in jeder Verheißung des Wortes Gottes steckt die Kraft und das Leben selbst. Habt ihr das mitgekriegt, was da steht? In jedem Gebot und in jeder Verheißung des Wortes Gottes steckt was drin? Die Kraft Gottes und das Leben Gottes. Nicht dein Leben, das Leben Gottes. Was heißt das Leben Gottes? Bitte, ist jetzt theologisch. Was heißt das Leben Gottes? Wie kann man das Leben Gottes in das Wort reinstecken? In diesem Wort ist das Leben Gottes selbst. Jesus Christus ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es geht hier um Jesus. Jesus ist das Wort. Und wenn das Wort in uns kommt und trifft auf den Glauben, einen echten Glauben, weißt du, was dann passiert? Dann geschieht der Glaube Jesu. Es ist sein Glaube, nicht mehr meiner. Das Wort Gottes ist unsere Richtschnur. Wende dich nicht von ihr ab. Warum? Fünf Dinge, warum Satan gegen dieses Wort geht und warum wir in dem Zustand sind, wo wir sind als Laodicea. Um von den Menschen abhängig zu sein, wende dich nicht von ihr ab. A, um von den Menschen abhängig zu sein. Es enthält Warnungen und Ermahnungen Gottes. Es verurteilt jede Bosheit. Es definiert Sünde als Übertretung des Gesetzes. Und es ist der Maßstab für jede Tugend und für jede Charaktereigenschaft und für meine Heiligkeit. Diese fünf Punkte sind der Grund, warum dieses Wort bloß nicht auf echten Glauben treffen darf. Denn wenn der Glaube, echter Glaube, so klein wie ein Senfkorn, auf dieses Wort trifft, entstehen Welten, neue Strukturen im Gehirn, neue Persönlichkeiten, neue Kreatur. Und wir haben vergessen, was der Glaube Jesu ist. Wir haben es vergessen. Alltag, Stress, dieses, jenes, das, Uhrzeit, oh Mensch, dieses, jenes, das. Wir haben es vergessen. Oh Moment, ich bin ja Christ, ich bin Adventist, ich habe ja heute noch eine Andacht zu machen. Wie empfängt man den Glauben Jesu? Ganz einfach, wenn du einen Stift hast, schreib oder merk dir es. Lad Christus in dein Leben ein, zu ihm zu kommen. Ich habe vorhin dir das Gebet vorgelesen. Zweitens, bitte Gott um den Heiligen Geist. Täglich, hier unten steht's, jeden Tag. Täglich, mach nicht den Fehler. Die Eltern haben Jesus verloren, kurz, und haben 3 Tage gebraucht, bis sie ihn wiederfinden. Drittens, nimm dir Zeit und studiere biblische Prophetie. Ich könnte jetzt den Olaf und andere fragen, von denen ich weiß, dass sie Studenten der Prophetie sind. Sagt ihr, was passiert, wenn man ernsthaft in der Prophetie studiert und sucht? Dein Leben wird eine Erweckung. Du erlebst Erweckung durch Prophetie. 4. Studiere die Bibel als Wort Gottes, nicht als Menschenwort. Und bitte Gott um Verständnis. Dann wird Gott uns große Dinge kundtun, unfassbare Dinge, von denen wir jetzt noch nichts wissen. 5. und letztens, entscheide dich, alle Gebote meint nicht nur 10, sondern alle Gebote, die aus dem Mund Gottes gegangen sind. Alle Gebote, moralische Gebote, ethische Gebote, Gesundheitsgebote, alle Gebote, Erziehungsgebote, Ehegebote, alle Gebote zu halten und du wirst sehen, es kommt die Kraft in dein Leben, die du brauchst. Hier wird gesagt, wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Betest du für den Spätregen? Ja oder nein? Ist keine rhetorische Frage. Ja oder nein? Täglich? Ihr wollt nicht antworten. Betet ihr täglich um den Spätregen? Hier steht, wie er in unser Leben kommt, durch das, dass wir Gott bereit sind zu gehorchen. Ich schließe. Die Bibel sagt voraus im Buch Amos, dass der Zeitpunkt kommen wird, Geschwister, wo Gott einen Hunger und einen Durst ins Land schicken will. Land heißt Aretz in Hebräisch, das heißt entweder Land oder es heißt die Welt, die Erde. Das heißt, auf die ganze Erde wird Gott einen Hunger senden und einen Durst. Schaut mal. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, auf die Erde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser. Übrigens, darf ich das sagen? Das ist so ein wichtiger Aspekt in unserem Leben, das Essen und Trinken. Glaubt mir, das ist so wichtig in unserem Leben, dass wir gar nicht merken, wie sehr das unser geistliches Leben beeinflusst. Ich habe euch gesagt, heute ist der 28. Tag, dass ich nur einmal am Tag esse. Ich sage nicht, ihr müsst es machen, damit ihr bessere Adventisten seid, auf keinen Fall. Aber probiert's und ihr werdet staunen. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch mal zurückgehe. Nun, ich arbeite nicht mehr auf dem Bau. Ich verstehe euch, die ihr mehr körperlich noch arbeitet als ich. Aber Kalorie hin, Kalorie her. Ihr versteht, was ich meine. Siehe, es kommt die Zeit, nicht nach Brot und nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn, es zu hören. Und sie werden hin und her von einem Meer zum anderen, vom Norden nach Osten laufen und sie werden des Herrn Wort suchen und nicht mehr finden. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben heute gehört, wenn das Wort Gottes auf Glaube trifft, oder soll ich es umgedreht sagen, wenn echter Glaube auf das Wort Gottes trifft, was passiert dann? Dann entstehen Welten. Gott sprach und es geschah da. Es entsteht eine neue Kreatur in dir, eine Neuschöpfung, wenn echter Glaube auf das Wort Gottes trifft. Glaubt mir, in der letzten Zeit werden Menschen nach diesem Glauben Jesu suchen. Und es wäre möglich, wenn sie das Wort Gottes noch finden würden. Finden meint nicht, dass es vor der Wiederkunft kein Wort Gottes mehr geben wird. Es meint, dass diese beiden nicht mehr zusammenkommen. Die, die den Glauben Jesu haben, sie haben ihn. Die glauben, wird der Menschensohn Glauben finden auf Erden? Die glauben. Das Wort Gottes ist noch da. Aber die zwei kommen nicht mehr zusammen. Heute ist die Zeit. Ihr wisst, dass es eine Situation gab, da steht zwar Felix, aber dieser Mann ist eine Warnung für uns alle. Auch hier und auch an dich, der du das siehst und zuschaust. Es gab einen Mann und der bekam Bibelstunden von Paulus Wisst ihr noch, von wem ihr Bibelstunden bekommen habt vor eurer Taufe? Oder vielleicht jetzt bekommt? Oder vielleicht den Wunsch habt zu bekommen? Könnt ihr noch wissen, wer euch Bibelstunden gegeben hat? Ist wichtig, da entsteht eine wichtige Verbindung. Paulus, dieser Mann bekam von Paulus Bibelstunden und mit solcher Kraft, dass er in einer Bibelstunde sagte, da fehlt nicht mehr viel, nicht mehr viel. Und du wirst mich, ja, hört mal, nach einigen Tagen kam aber Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Jesus Christus. Schaut in die Bibel, da steht nicht der Glaube an Jesus Christus. Die hörte, der Felix hörte Paulus über den Glauben Jesu. Der Artikel steht doch nicht da. Das steht, ich habe nachgeschaut, da steht nicht der Glaube an, da steht genau ten, der Glaube Jesu. Da steht, Paulus hat ihm eine Bibelstunde gegeben, die wichtigste Bibelstunde. Was ist der Glaube Jesu? Und was passiert als Folge? Der bekommt eine Bibelstunde über den Glauben Jesu. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, von diesmal geh. Und jetzt hört euch etwas an. Zur gelegenen Zeit, dann wenn es passt, es ist gerade ungünstig. In meinem Leben sind gerade Dinge, die muss ich erst klären. Ich muss erst meinen Vater beerdigen. Ich muss erst noch heiraten. Ich muss erst noch meine Firma gründen. Ich muss erst noch dies und jenes tun. Dann will ich dich wieder rufen lassen. Da kannst du mir weitererzählen über den Glauben Jesu. Der Zeitpunkt kam nie wieder, Geschwister. Nie wieder. Felix wird eines Tages nach den 1000 Jahren unter der Menschenmenge stehen, die ihre Knie beugen vor Jesus Christus und sagen, du bist gerecht. Es gibt nur einen Gott, der liebevoll und gerecht ist. Und sie beugen sich nieder. Aber das ist nicht der Glaube Jesu, es ist Glaube. Der Glaube Jesu wird zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich sein. Und ich schließe mit dem Hebräertext darum, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Denn siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, nicht die du festlegst. Und ich möchte diesen Satz noch sagen, weil ich nicht weiß, wer das hören wird und sehen wird in der Zukunft. Es gibt Momente, wo du vielleicht denkst, ja, das war schon, ja, ich habe verstanden, das hat mich angesprochen, aber nicht jetzt. Es kommt noch. Bitte tu es nicht. Bitte tu es nicht. Du weißt nicht, ob dieser Tag wiederkommt. Wenn du heute Gottes Stimme gehört hast, dann sieh es als die angenehme Zeit. Heute, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ich möchte mit euch gerne alle, die wollen, ein Weihegebet sprechen und ich möchte dazu niederknien. Herr Jesus Christus, unser Schöpfer und Erhalter unseres Glaubens, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Weg auf dich genommen hast, hier auf diese Erde und einer von uns zu werden, unser Bruder. Jesus, ich wünschte so sehr, dass wir als Gemeinde, und die fängt bei mir an, bei mir persönlich, dass wir Sehnsucht haben oder Sehnsucht hätten, mehr Sehnsucht hätten, oder überhaupt Sehnsucht hätten nach dem Glauben, den du gelebt hast. Du hast uns eine Reihe von Glaubenshelden in der Bibel aufschreiben lassen. Große Namen. Und es heißt, dass sie durch Glauben Reiche bezwungen haben, den Löwen den Rachen gestopft haben, vieles anderes. Und dann kommen diese Leute zum Schluss, die nicht mit Namen genannt werden, von denen gesagt wird, dass sie in Höhlen gelebt haben, in Bergen, in Klüften. Kein Name, niemand kennt sie, außer du, der ihren Namen in das Buch des Lebens geschrieben hast. Von ihnen heißt es, deren die Welt nicht wert war. O Herr, bitte schenk uns Erweckung an dieser Tagung. Lass uns nicht wieder nach Hause gehen und Business as usual machen. Hilf uns, dass wir dich beim Wort nehmen und dass wir diesen Hunger und diesen Durst nach Gerechtigkeit haben, nach deiner Gerechtigkeit. Du möchtest das Geheimnis Gottes in uns verwirklichen. Was heißt Christus in uns? Herr, bitte tu das. Hilf unseren Gemeinden. Hilf unseren Verantwortlichen, unseren Brüdern, die in verantwortlichen Positionen sind. Hilf unseren Familien, unseren Kindern. Hilf unseren Ehen. Herr, hilf uns. Schenk uns deinen Glauben. Wir danken dir, Herr, dass du unser Gebet erhörst. Und ich weiß, dass jeder, der hier im Raum und der das hört, von Herzen das glaubt und in Anspruch nehmen will, dass du mit ihm ein Werk beginnst oder begonnen hast, das du versprochen hast, zum Abschluss zu bringen. Dafür danke ich dir. In deinem Namen bitten und danken wir es. Amen.